Jesus Christus, darin liegt ein besonderer Segen, wenn wir in der Gemeinschaft dein Wort studieren, wenn wir uns treffen dürfen, es aufschlagen und somit dein Reden hören. Du hast dieses Wort uns gegeben, um uns zu heiligen, um zu reinigen, um uns auf dich auszurichten und festzugründen und somit hinzuführen in die Verherrlichung hinein. Du hast uns dieses Wort gegeben, damit wenn wir es lesen, damit wenn wir es studieren, wenn wir es im Glauben annehmen und uns das immer mehr und mehr in das Bild Jesus deiner selbst verwandelt. Und das ist mein Gebet, dass heute, wenn wir dein Wort studieren miteinander, dass es ja, ein Stück weit uns näher dir ähnlicher macht. Viele können diesen Segen hier vor Ort nicht teilhaben und darum bitte ich ja für alle, die nicht heute hier an diesem Ort sind und aus welchen Gründen auch immer, ob das jetzt eben durch die Krankheit verhindert ist oder durch einfach die Entfernung oder andere Umstände und andere Angelegenheiten, so bitte ich dich, Herr, dass sie auch gesegnet werden durch das Hören auf die Entfernung hin, dass sie in der Gemeinschaft, in der die sind, auch diesen Segen erfahren, in deinem Wort, Herr, wenn sie ihre Bibeln aufschlagen, darin lesen. Herr, schenke ein richtiges und ehrfürchtiges, ein geistliches Nachdenken über dein Wort und leite uns durch deinen Geist und nicht durch unsere eigenen Gedanken, durch unser eigenes Fleisch, sondern wirklich leite uns durch deinen Geist und lass uns dein Wort verstehen. In deinem Namen will ich es bitten. Amen. In der letzten Bibelstunde habe ich euch in einer allgemeinen Einleitung zu dem Galaterbrief etwas hineingenommen. Wer letztes Mal nicht dabei sein konnte, der kann das gerne nachhören. Heute möchte ich euch in einer speziellen Einleitung nochmal in den Brief hineinnehmen. In der allgemeinen Einleitung ging es mir in erster Linie darum, euch auch meine persönliche Motivation und meine persönlichen Gründe zu nennen, warum ich gerne diesen Brief studieren möchte. Heute möchte ich euch so in den Brief hineinnehmen und dann unter anderem auch dann die Botschaft entfalten, dann die Gliederung und wie dieser Gedankengang entfaltet wird, in Kontext der Schrift hineinstellen. Und ich hoffe, auch wenn das wirklich einem Bibelstudium so ähnlich wie am Seminar oder einer Bibelschule gleichkommen wird, das mache ich, wenn ich den Galaterbrief unterrichte, dann hoffe ich sehr, dass das euch auch zum Segen sein wird, ja. Und es jetzt keine klassische Predigt ist, sondern dass wir uns einfach nochmal eine Einleitung zu diesem Brief miteinander anschauen. Der Galaterbrief, und ihr könnt gerne schon aufschlagen. Der Galaterbrief ist einer der ersten Briefe, den Apostel Paulus geschrieben hat. Es ist von unserer Warte aus ist es wahrscheinlich der älteste Brief. Von Paulus Warte aus ist wahrscheinlich der jüngste Brief, das heißt, er ist sehr, sehr früh in seinem Dienst als Apostel an der Gemeinde, hat er diesen Brief geschrieben. Es ist gut und wichtig für uns zu wissen, weil in der Auslegung und in der Theologie gestritten wird, ob Paulus seine Theologie entwickelt hat oder nicht. Man meint, dass er am Anfang das alles noch nicht so ganz richtig durchschaut hat, und dass seine Theologie bezüglich der Rechtfertigung und all diese, dass es sich Stück für Stück dann auch entwickelt hat und dass er dazugenommen hat in Erkenntnis und Verständnis und in seinem Studium und so seine Theologie auch dann auch gewachsen ist. Und allein dieser Brief macht deutlich, es ist einer der ersten Briefe, es ist ein sehr junger Brief, wie gesagt aus der Perspektive des Paulus, macht deutlich, wie klar er bezüglich der Lehre und der Botschaft von Anfang an war. Es ist keine Entwicklung von Paulus gewesen, dass er Dinge beobachtet, nachgedacht, studiert hat und nicht nur der Brief an sich selbst zeigt, dass er von Anfang an diese Botschaft in dieser Art und Weise verkündigte, sondern dass auch in dem Brief er selbst uns sagt, woher er diese Botschaft hat. Und wir werden das auch anschauen. Und er hat eben kein Theologiestudium belegt. Er ging auch nicht nach Jerusalem und hat dort mit den Aposteln von ihnen sich belehren lassen, wie sich das Ganze verhielt, sondern die Quelle für seine Botschaft, für seinen Auftrag ist eine andere. Und dieser Brief wird uns da auch hineinnehmen in die Berufung und auch die Quelle vom Inhalt. Also dieser erste Brief, den Paulus hier schreibt, ist ein sehr grundlegender und sehr wichtiger Brief. Und allein aus diesem Grund dachte ich, eigentlich müsste man auch mit dem anfangen. Man fängt überall. Und ich fange auch, habe schon über viele Briefe gepredigt. Ich habe viele Jahre den Römerbrief gepredigt, Bibelstunden gehalten, Hauskreise. Der Römerbrief war so eine Zeit lang mein Brief über wirklich vier Jahre. Ich habe in einer Gemeinde den Römerbrief an einem Dienstag zweimal gemacht. Das heißt um 16 Uhr für die Älteren, weil es abends für sie zu spät war, und um glaube ich, 19 Uhr für die Jüngeren, weil sie abends erst aufwachen. Und so habe ich dann diesen Brief zweimal, und das war mir nie, ich war nie müde, oder das war herrlich. Ich konnte zweimal am gleichen Tag darüber reden, das war wunderbar. Ein herrlicher Brief. Und trotzdem ist aber der Galaterbrief der erste Brief. Und der Galaterbrief ist auch eigentlich der Reformationsbrief. Also der Galaterbrief ist eigentlich der Brief, den die Reformation, unter anderem Martin Luther, als die Grundlage betrachtete. Auch wenn Luther sich über den Römerbrief bekehrte, Kapitel 1, Vers 16 bis 17, so, das sind die Schlüsselverse. Als er das studiert, das gelesen hat, kam Luther zu einem lebendigen Glauben. Dann hat er verstanden, der Gerechte wird aus Glauben leben. So, das ist so seine Bekehrungsverse gewesen. Das ist der Römerbrief. Aber der Galaterbrief ist sein Brief gewesen. Er hat in keinem anderen Brief wirklich so intensiv studiert, er hat keinen anderen Brief so intensiv gepredigt wie zum Beispiel den Galaterbrief. Ich fand es sehr interessant, dass Luther, er hat ja auch zu jedem Brief eine Einleitung geschrieben, und John Wesley, der Mitbegründer von den Methodisten, sagt euch vielleicht was, ein großer Erweckungsprediger, er kam bei der Vorlesung über den Galaterbrief von der Luthers Vorlesung bzw. die Vorrede, also seine Einleitung zum Galaterbrief, war der Auslöser für die Bekehrung von John Wesley zum Beispiel, als dann man diese Einleitung gelesen hat, einfach die Einleitung zum Galaterbrief gelesen, kam John Wesley zum Glauben, zum lebendigen Glauben. Luther selbst liebte diesen Brief so sehr, dass er sogar gesagt hat, ich bin mit diesem Brief verheiratet. Also für ihn war das so grundlegend, und er war sich so verpflichtet diesem Brief, und nicht nur den Brief, sondern eben den Inhalt dieses Briefes, dass er gesagt hat, ich bin mit diesem Brief genauso verheiratet wie mit meiner Käthe. Das war seine Frau. Und dann sagte er auch, ich liebe diesen Brief genauso wie meine Käthe. Also er verglich seine Ehe mit der Käthe, mit seiner Frau, mit seiner Verbindung zu diesem Brief. Das macht deutlich, wie sehr er ihn liebte und wie sehr er sich da an diesem Brief klammerte. Zeigt natürlich aber auch, oder auf dem Hintergrund der Geschichte, der Kirchengeschichte, und wir müssen jetzt die Reformation und jetzt nicht da nochmal alles durcharbeiten, aber wir wissen, was für eine Finsternis heraus, was für eine Theologie der Werkegerechtigkeit und der Selbsterlösung dann Luther dann als ein Mönch da rausgekommen ist, und diese Erkenntnis, dieses Ringen nach der Heiligkeit Gottes und diese Erkenntnis des Evangeliums. Und für ihn war sein Kampf in der Reformation bezüglich der Gerechtigkeit allein aus Glauben, unsere Rechtfertigung allein aus Glauben, aus Gnade. Das war ja das war das Gut schlechthin. Das war für ihn seine Verteidigungsschrift. Darum liebt er ihn so. Weil für ihn war alles, was man dazu wissen muss, steht hier drin. Und darum hat er sich so in diesen Brief verliebt und sich diesem Brief so verpflichtet. Und wie gesagt, an keinen anderen Brief hat er so viel gearbeitet, gepredigt wie über den Galaterbrief. Auch wenn dieser Brief, der erste Brief des Apostels Paulus, mit zu den unpersönlichsten Briefen von Paulus zählt. Es ist mit der kämpferischste, ist das ein richtiges Wort? Ja, so Brief, den wir vom Apostel Paulus finden in all seinen Briefen. Kein Brief ist so hart wie dieser Brief. Wenn man bedenkt, das ist einer der ersten Briefe, den er geschrieben hat, macht schon deutlich, dass der Hintergrund oder der Grund, warum er ihn geschrieben hat, ihn dazu veranlasst hat, das war alles andere als positiv. Es ist wirklich ein sehr harter Ton. Wir finden in diesem Brief kein Lob, was ungewöhnlich für Apostel Paulus ist. Wir finden in diesem Brief durchgehend permanent fast nur noch nur Tadel. Er tadelt die Gemeinden Galatiens, nicht nur eine, es sind viele. Er tadelt sie und lobt nicht, tadelt sie stattdessen. Und sowohl der Anfang, das ist ein echt mit einer Härte beginnt er in dem Brief und er endet auch jetzt nicht so zu sehr versöhnlich. Ich habe in letzten Mittwoch euch schon ein, zwei Sachen angelesen, sowohl den Anfang als auch den Schluss. Ich zeige euch nur ganz kurz nochmal Galater Kapitel 1, da habt ihr ja schon aufgeschlagen. Er beginnt ja, und nach den ersten fünf Verse, die werde ich auch noch mit euch erklären oder mit euch da durchgehen, da heißt es, ich wundere mich, er beginnt seinen Brief als erstes, was er gesagt hat, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, euch abwendet zu einem anderen Evangelium. Also er beginnt erstmal mit einer Verwunderung, mit einem großen Erstaunen. Und dann schreibt er diesen Versen, und das ist wahrscheinlich sehr gut bekannt, er spricht ja mehrmals, Und er sagt, wer ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht, der sei verflucht, der sei verflucht. Allein sowas zu schreiben, versteht ihr, man schreibt einen Brief, man beginnt und man beginnt damit zuerst, ich wundere mich über das, was ihr tut, und übrigens, wer etwas anderes tut, der ist verflucht. Das ist kein, ich weiß nicht, so würde ich meinen Brief nicht beginnen. Ich schaut mal mit mir Vers 8 nochmal. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigt, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, also ich wiederhole mich, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Immer wieder, er sei verflucht. Versteht ihr, das ist ein harter Ton. Das ist wirklich ein sehr harter Ton, ein tadelnder Ton, so beginnt er. Und geht mit mir nochmal kurz ans Ende vom Brief. Kapitel 6, Vers 17 habe ich euch auch schon vorgelesen. Trotzdem, wir werden bestimmte Stellen immer und immer wieder lesen und ich hoffe, die werden ganz, ganz fest in unseren Herzen verankert sein. Vers 17 heißt, in Zukunft mache mir keine Mühe, denn ich trage die Malzeichen Jesu an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. Ich war schon sehr froh zu lesen, dass er von der Gnade dann noch spricht. Froh zu lesen, dass er sagt, Brüder, Amen. Aber selbst das sind die zwei Verse. Wir finden bei Paulus ganz andere Schlüsse von seinen Briefen. Also das ist sehr kurz angebunden und er endet damit und sagt, okay, in Zukunft bitte macht mir keine Mühe und betet dafür und bittet, dass die Gnade mit ihrem Geist ist, weil das brauchen sie. So das heißt in ihrem Denken. Also der Brief beginnt hart mit einem harten Ton und er hört auch nicht sehr freundlich eigentlich auf. Deswegen sage ich, es ist mit der unpersönlichste Brief, den wir eigentlich haben. Obwohl wir, wenn wir den Galaterbrief durcharbeiten, wir werden nichts von den Sünden finden, zum Beispiel, die wir im Korintherbrief finden. Der Korintherbrief ist wahrscheinlich auch gut bekannt. Und nebenbei, das war eigentlich früher meine Wahl. Ich dachte, ich würde gerne den Korintherbrief auch, aber welchen Brief natürlich will man nicht durcharbeiten. Aber habt ihr so ein bisschen im Hinterkopf, was alles im Korintherbrief Paulus behandelt. Denn die Gemeinde, der Zustand der Gemeinde der Korinther, das ist alles andere als gut. Da tauchen Sünden auf, da Parteiungen, Spaltungen. Paulus spricht von einem fleischlichen Verhalten der Christen. Er redet von Unzucht, von einer Sünde, den die Heiden nicht mal begehen. Er redet von Ausschluss aus der Gemeinde. Er redet vom Umgang mit Götzenopferfleisch, er redet vom Verheiraten, Nicht-Verheiraten, all diese Themen. Er redet darüber, über ein falsches Verständnis von der Auferstehung, er redet von dem falschen Umgang mit dem Abendmahl. Also es ist ein schwieriges Thema nach dem anderen und man denkt, was ist das für eine Gemeinde? Beziehungsweise denkt man, Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Bein, ist uns alles bekannt. Und trotzdem, der Zustand der Korinther, das im Vergleich zu den Galatern eigentlich, da taucht nichts von dem auf. All diese Schwierigkeiten, Sünden und Vergehungen, die finden wir nicht im Galaterbrief. Aber schlagt mit mir 1. Korinther auf, Kapitel 1. Schaut mal, wie Paulus diesen Brief beginnt. Nachdem er auch sich wieder vorstellt, die ersten drei Verse, die überspringe ich. Schaut mal, wie er einsteigt in den Korintherbrief, Vers 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit, euretwegen, für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist, in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr in keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Wenn man diesen Einstieg liest und weiß, was dann aber kommt, oder? Mit welchen gravierenden Dingen sich dann Paulus sich beschäftigen muss und sagt, das habe ich gehört, hat man mir erzählt, das geht gar nicht und so könnt ihr nicht damit umgehen und all diese Dinge. Aber wie beginnt er? Voller Dankbarkeit, voller Lob und die haben alles, die sind erfüllt mit allem, die sind gesegnet mit allem. Was ist da oben? Hallo Paulus, weißt du, an wen du das schreibst? Und dann nimmt man den Galaterbrief, da fehlt all diese Sünden, all diese Vergehungen, aber da redet er in so einem harten Ton, in so einer Unfreundlichkeit fast. Was ist der Unterschied? Bewertet er diese Dinge anders? Ich vermute, bei uns wird es genau andersrum sein. Wenn der Zustand, das, was bei den Galatern war, und der Grund für Anlass für seinen Brief, aber in unseren Gemeinden, dann würde man sagen, gute Gemeinde, fromme Gemeinde. Und auf der anderen Seite sagen, oh, katastrophale Gemeinde. Warum ist Paulus bei den Galatern so hart? Warum ist er so ernst in diesen Dingen? Warum ist er so verärgert, könnte man im geistlichen Sinne gemeint? Weil einfach viel auf dem Spiel steht. Der Grund, warum er bei den Galatern so das schreibt in diesem Ton und dieser Art und Weise, ist nicht, weil er die Sünden der Korinther verharmlosen möchte. Der Grund ist nicht, weil er sagt, ist ja nicht so schlimm, wenn ihr all diese Dinge, Parteiungen, Unzucht und all das, das ist alles okay. Muss man nur ein bisschen korrigieren, das ist nicht der Grund. Er nimmt diese Dinge sehr ernst, darum schreibt er auch diesen Brief. Der Grund liegt darin, die Galater verwerfen die Grundlage, die ihnen die Vergebung für all diese Sünden, zum Beispiel wie in Korinth, wie sie haben, wegnimmt. Sie verwerfen die Grundlage der Vergebung für all die Sünden. Sie verwerfen die Gnade, von der Paulus an die Korinther schreibt und sagt, ihr seid voller Gnade und habt eben alle Erkenntnis in dieser Gnade. Auch wenn sie die Sünden haben, aber sie haben das Verständnis der Gnade, die es braucht und die wir in Christus haben, damit wir in und in diesen Sünden nicht verloren gehen und nicht verdammt werden. Und die Galater, die verwerfen diese Grundlage, die verwerfen die Gnade. Und darum haben sie keine Grundlage für die Vergebung ihrer Sünden. Sie stützen sich auf die Gesetzeswerke und nicht auf die Gnade, auch wenn sie nicht gar leugnen oder sagen, sie existiert nicht, sondern wir werden sehen, in welcher Art und Weise sie das tun. Aber Paulus sieht die Gefahr, dass sie das, was eben ihre Erlösung garantiert, für all die Sünden, die eben in der Gemeinde und in unserem Leben sind, dass sie das aufgeben, dass sie das verlieren, dass sie darin nicht ausharren, dass sie darin nicht bleiben und darum eben die Grundlage ihrer Lösung damit aufgeben. Und darum ist er so hart, darum kämpft er auch dafür, weil das ist das Fundament. Und das begann schon ziemlich früh und er schreibt den ersten Brief, seinen jüngsten Brief und er schreibt den und sieht sich darin veranlasst, sofort einzugreifen. Denn er weiß, wenn das Fundament hier schief ist, dann fällt der ganze Bau zusammen. Und er hat den Auftrag, das Fundament zu legen, die Grundlage zu legen, als ein Apostel. Und darum kämpft er für dieses Fundament. Das Fundament, das immer wieder erschüttert, das Fundament, das immer wieder angegriffen wird. Denn die Gefahr des Rückfalls war sehr groß. Und ich will euch nicht zu arg ermüden, wenn ich das sage, aber Paulus wusste von Anfang an, dass der Feind nicht schlafen wird, dass der Feind seine Apostel senden wird, die sich verkleiden werden, sich als Apostel des Lichts und sich als Apostel Jesu Christi sich aufspielen werden. Und sie werden kommen und die Gemeinde angreifen und dieses Fundament angreifen und somit der Gemeinde versuchen, das Fundament wegzunehmen. Das weiß er. Er weiß, dass er ist da nicht naiv. Und die Gefahr des Rückfalls ist ziemlich groß. Der Galaterbrief ist eine Verteidigungsschrift. Eine Verteidigungsschrift des Evangeliums. Letztendlich, was ist das Evangelium? Und darum ist es so fundamental und grundlegend. Darum war dieser Brief auch eben der Brief der Reformation. So genial der Römerbrief in der Entfaltung des Evangeliums ist, so ist aber die Verteidigung des Evangeliums, der Galaterbrief, schon immer gewesen. Warum? Weil das ist das Anliegen des Apostel Paulus gewesen, als er ihn geschrieben hat. Die Gefahr des Rückfalls ist sehr groß und das ist die gleiche Intention, die wir zum Beispiel im Hebräerbrief haben. Aus dem gleichen Grund hat der Autor, der den Hebräerbrief geschrieben hat, manche glauben, das ist der Paulus, ich weiß es nicht, im Himmel werden wir es wissen, wer den Hebräerbrief geschrieben hat, aber die Intention ist die gleiche. Das Anliegen ist das gleiche, die Gefahr ist die gleiche und ich möchte vielleicht an zwei Versen euch kurz zeigen, warum ich, um die Botschaft weiter rauszuarbeiten. Geht mal mit mir kurz in Hebräerbrief, Kapitel 2. Auch da kämpft der Autor letztendlich Gott selbst durch seinen Geist und lässt diesen Brief schreiben, um aufzuwecken und zu zeigen, hey, wir dürfen nicht zurückkehren. Wir dürfen nicht zurückkehren zum Gesetz. Schaut mal, in Kapitel 2, Vers 1 beginne ich, da heißt es, deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. So beginnt er. Wir müssen aufpassen, dass das, was wir von Anfang an gehört haben, verkündigt durch die Apostel, dass wir das nicht außer Acht lassen, dass wir diesen Fokus müssen wir behalten, sondern wenn wir es nicht tun, dann gleiten wir am Ziel vorbei. Und dieses Bild, das Ziel, ihr wisst das, es reicht nur eine minimale Veränderung im Winkel und auf die Dauer hin hat das große Auswirkungen. Auf die kurze Distanz vielleicht nicht so sehr wie auf die Länge. Und je länger wir im Glauben leben, und diese Toleranzen akzeptieren, umso größer ist die Gefahr, dass man komplett am Ziel vorbeigleitet. Schaut mal, in Vers 3 schreibt er, Hebräerbriefschreiber, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung, es spricht die Rettung in Jesus Christus, missachten. Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündigt wurde, und uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben. So er erinnert sie und sagt, wer hat sie uns gegeben? Von wem kommt diese Rettung? Wer hat das Evangelium von Anfang an verkündigt? Und er sagt, vom Herrn selbst. Jesus hat uns doch diese Botschaft verkündigt. Wir dürfen davon nicht abweichen. Denn wenn wir davon abweichen und diese Rettung missachten, dann wird es gefährlich. Was glaubt ihr, wie uns ergehen wird, wenn wir das verachten? Das ist, wenn Gott die Menschen, die das Gesetz verachtet haben, wie hat er sie gerichtet? Und dann sagt er, was glaubt ihr, wie er die richten wird, die den Sohn verachten? So, er ist eine Warnung. Geht mal in Kapitel 3 noch eine Stelle. Vers 14 heißt, denn wir sind Teilhaber des Christus geworden. Hebräer Kapitel 3, Vers 14, ja? Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum Ende standhaft festhalten. Das ist ein wichtiger Vers. Schaut mal, wir sind Teilhaber des Christus geworden. Das bedeutet, wir haben Anteil an seinem Erlösungswerk. Anteil an seiner Natur. Eine tiefe, herrliche Aussage. Aber dann sagt er, woran zeigt sich das, wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum Ende standhaft festhalten. Darum geht's. Man kann viel davon reden und anfangen und sagen, ja, Gnade und gerettet aus Gnade, aus Glauben. Aber wenn man, worin zeigt sich, ob man das wirklich verstanden hat? Ob das wirklich dieses Evangelium ist, von dem Christus sprach, von dem die Apostel sprachen. Und der Schreiber sagt, wenn das bis zum Ende bleibt, bis zum Ende, wenn diese Grundlage in Christus Jesus, die wir haben, Wenn sie auch bis zum Schluss als unsere Grundlage bleibt. Wenn das als unsere Grundlage nicht bleibt, dann haben wir nicht das. Und er vergleicht das mit dem Volk Israel, die alle ausziehen, alle dabei sind, die Taufe miterleben, das Manna mit essen. Und dann sagt er, und wie viel wurden von denen gerettet? Das heißt, der Anfang zeigt nicht, ob die wirklich gläubig waren. Das Ende zeigt es, ob sie im Vertrauen auf Gott geblieben sind, ob sie das Wort gehört haben und vertraut haben und in diese Ruhe eingegangen sind. Hat sich das Wort mit dem Glauben verbunden, ja oder nein? Oder haben sie so angefangen und wollen halt eben anders vollenden und anders zu Ende bringen? Liebe Geschwister, an diesem Punkt muss ich etwas wirklich deutlich machen. Die Rechtfertigung, das Thema des Galaterbriefs, die Rechtfertigung allein aus Glauben. Die Rechtfertigung betrifft nicht nur den Zeitpunkt deiner Wiedergeburt. Wir Menschen kommen an den Punkt, wo wir unsere Sündhaftigkeit erkennen und sehen unsere Schuld und Unfähigkeit und Verdorbenheit. Und wenn der Geist Gottes jemand überführt davon und ihm das Evangelium vor Augen malt und diesen Weg der Rettung aufzeigt, dann nimmt er im Glauben das stellvertretende Werk Jesu an und sagt, Jesus, du bist meine Gerechtigkeit, oder? Und dann wird uns durch den Glauben seine Gerechtigkeit zugerechnet. Das ist Rechtfertigung. Gott rechtfertigt mich in Christus Jesus. Damit beginnt unser Glaubensleben. Das ist der Startpunkt. Aber es ist absolut undenkbar oder gefährlich zu glauben, ja jetzt, die Rechtfertigung war allein aus Glauben, nicht aus den Werken des Gesetzes und ich bin von Gott gerechtfertigt, aber jetzt bin ich ja ein Kind Gottes, aber jetzt muss ich in den Werken des Gesetzes wandeln und so meine Gerechtigkeit vor Gott leben. Ich möchte das betonen, ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele Kinder Gottes behaupten und da tun sie recht zu sagen, nein, wir werden nicht aus Werk des Gesetzes gerechtfertigt, sondern alleine aus Glauben. Und diese Kinder Gottes aber gehen den Weg nicht weiter oder ich sage so, an diesem Punkt haben wir ein falsches Verständnis, weil sie glauben dann aber, obwohl sie im Glauben dann angefangen haben, ohne Werke des Gesetzes, sie aber dazu danach verpflichtet sind, in den Werken des Gesetzes zu leben. Ich will es nochmal sagen, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie kann ich diese Wahrheit, die in mir einfach so brennt und verzeiht mir, so klar ist, wie kann ich das in Worte fassen, dass ihr die gleiche Klarheit habt wie ich. Wahrscheinlich habt ihr es schon längst und ich denke, wir wissen es doch. Ich will es trotzdem versuchen, nochmal auf den Punkt zu bringen, was ich damit meine. Die Rechtfertigung ist nicht ein Zeitpunkt, die Rechtfertigung ist unser ganzes Leben. Denn ich beginne im Glauben, ich bin ein Sünder und brauche die Rechtfertigung in Jesus Christus. Bedeutet das, dass ich dann ab dem Moment rechtfertigt bin und keine Rechtfertigung mehr brauche? Ich bin ja rechtfertigt. Aber ich werde doch immer und immer und immer wieder fallen, oder? Und was brauche ich dann? Disziplin? Brauche ich wieder Anstrengung? Brauche ich wieder ein Gesetz, das mir sagt, das darfst du nicht tun, das darfst du nicht tun? Was brauche ich weiterhin? Das Erlösungswerk Jesu Christi, sein Blut. Jeden Tag brauche ich seine Rechtfertigung. Er muss mich nicht nur einmal rechtfertigen, beim Beginn meines Glaubens. Er muss mich jeden Tag rechtfertigen. Das ist meine Rechtfertigung. Er ist meine Rechtfertigung von Anfang bis zum Ende. Das ist so entscheidend. Und diese Rechtfertigung ist allein aus Glauben. Da kann nichts dazukommen, wenn ich als meine Rechtfertigung etwas anderes nehme. Dann sagt Paulus, und er kämpft dafür, dann fallen wir aus dem Erlösungswerk. Wir gleiten am Ziel vorbei. Wir können nicht mit der Gnade beginnen und dann mit dem Werk Gesetz dann aufhören. Das funktioniert nicht. Wir können nicht das, was Gott abgebrochen hat für uns, dann wieder aufs Neue aufrichten und sagen, aber bestimmte Dinge müssen wir doch halten. Denn das ist Gerechtigkeit. Rechtfertigung ist ein Zustand, den wir jeden Tag leben. Wir leben in der Rechtfertigung. Es ist nicht nur ein Moment. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Es ist nicht nur etwas, das uns am Anfang geschenkt wird und jetzt haben wir eine neue Ausgangssituation und jetzt sind wir in der Lage, im Gesetz zu leben und diesen Maßstäben zu Genüge zu werden. Nein, sind wir nicht. Sind wir nicht. Wir brauchen die Rechtfertigung nicht nur bei der Bekehrung, sondern auch in der Heiligung. Und wir brauchen die Rechtfertigung auch in der Vollendung. Sonst haben wir keine Chance, vor Gott zu bestehen. Rechtfertigung ist weit mehr als nur ein Ereignis bei unserer Bekehrung. Rechtfertigung ist unser Glaube, das ist unser Leben. Weil Christus ist unser Glaube, Christus ist unser Leben. Wir brauchen ihn jeden Tag. Und erinnert ihr euch, was Jesus in der Endzeitlehre Matthäus 24 gesagt hat? Und wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden, oder? Was sagt Jesus? Wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Oh, da muss ich was tun. Und dann, was muss man tun? Was ist ausharren? Dann kommen all diese Ängste. Und in was ausharren? Ich kann anders sagen, wer bleibt bis ans Ende in mir und ich in ihm, der wird gerettet werden. Wer in dieser Wahrheit ausharrt, wer diese Wahrheit, wir können es anders übersetzen, wer das bewahrt bis ans Ende, nicht wer damit anfängt und dann aber auf einem anderen Weg versucht, das zu vollenden. Galater 3, schaut mal. Ah, das kennt ihr, ich muss es lesen, das Wort Gottes muss es uns sagen. Galater 3, Vers 1. Unverständige Galater, das meine ich mit sehr unfreundlich, harter Ton. Das lässt sich niemand gerne sagen, oder? Wenn ich lesen würde, ihr unverständigen Bettringer. Nächste Bibelstunde wird schon die Reihe weg. Und dann unverständige Galater. Wer hat euch bezaubert? Denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde. Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Und dann geht er weiter. Seid ihr so unverständlich, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr im Fleisch vollenden? Schaut mal, die Lehre und die Botschaft des Galaterbriefs ist, wir dürfen das jetzt nicht trennen sagen, manche sagen, ja, hier geht es um die Bekehrung, hier geht es nicht um den Wandel, hier geht es eben nicht um Ethik und Moral und was unser Maßstab ist und Anspruch, sondern hier geht es, wie wird man bekehrt, wie wird man gerettet. Und da ist klar, das ist nicht durchs Gesetz. Paulus redet hier nicht von wie, ob dann das Moralgesetz uns gilt oder nicht. Und die sind überzeugt, ja, das gilt uns noch. Nein, Paulus redet zu den Galatern, er stellt sie zwar immer wieder in Frage und sagt, ich bin ein bisschen im Zweifel, seid ihr überhaupt gläubig geworden oder nicht? Das ist immer wieder, was er macht. Aber er redet zu ihnen und sagt, ihr habt doch im Geist angefangen, das heißt, die sind gerechtfertigt. Und ihm geht es nicht darum, dass die Galater falsch angefangen haben. Nein, die haben richtig angefangen. Ihnen wurde Christus vor Augen gemalt. Sie haben das geliebt, angenommen und Paulus als ein Engel Gottes angenommen, als Christus selbst, als sie all das gehört haben. Sie haben es geliebt. Nur dann kam jemand und andere und haben etwas gelehrt. Und ich sage, okay, Jesus, okay. Rechtfertigung aus Glauben, wunderbar. Aber hallo, wir müssen bestimmte Dinge, wir müssen das Gesetz halten. Und Paulus sagt, und ihr, was wollt ihr? Und nachdem ihr so angefangen habt, wollt ihr dann wie das im Fleisch vollenden? Es geht ums Vollenden in dem Brief, nicht um den Anfang. Der Anfang ist gelegt. Es geht ums Vollenden. Wie werden wir vollendet? Wie harren wir aus? Wie bleiben wir? Geht mit mir in die Offenbarung kurz. Kleine Einstimmung für den Samstag, für diejenigen, die Freude haben, zu kommen oder zu hören. Jesus schreibt an die Gemeinden, und in jedem Sendschreiben am Ende kommt eine Formulierung, die ist wahrscheinlich euch gut bekannt, da heißt es, ich könnte Kapitel 12 aufschlagen, da heißt es am Ende jeder Formulierung, wer überwindet, dem werde ich geben. Geben am Anteil am Baum des Lebens, geben als Säule und all diese herrlichen Verheißungen, die eine Beschreibung der neuen Schöpfung und des neuen Lebens in der Ewigkeit bei dem Vater und bei dem Sohn sein wird. Also eine herrliche Verheißung. Und er sagt, wer wird es kriegen? Wer überwindet? Wer überwindet? Wer überwindet? Und das muss man verstehen, was bedeutet, was muss überwunden werden? Was muss überwunden werden? Schaut mal, Kapitel 12 sagt uns die Schrift, was überwunden und wie man überwindet. Kapitel 12, Vers, ich lese ab Vers 10. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, also hinausgeworfen aus dem Himmel. Vers 11. Und sie haben ihn überwunden. So, die er verklagte, Tag und Nacht, sie haben ihn überwunden. Wie haben sie ihn überwunden? Da steht's. Wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses, das heißt ihres Bekenntnisses, was sie glauben. Wie überwindet man den Satan? Wie überwindet man all die Angriffe? Wie überwindet man die Sünde? Wie überwindet man? Durch das Blut des Lammes. Nicht durch ihre Anstrengung und Ausharren und so wenig Fehler machen wie möglich und nicht fehlen. Und nein, durch das Blut des Lammes. Das ist, was die Welt überwindet. Es ist ein Festhalten und Ausharren bis am Ende, ans Ende. Und wenn jemand kommt und sagt, ja, Jesus ist gut, aber du musst. Jesus ist wichtig, aber du sollst. Jesus ist wichtig, aber das. Das ist die Verführung. Und letztendlich, das muss man überwinden und sagen, nein, es genügt. Liebe Geschwister, ich denke immer wieder darüber nach. Immer wieder spielt sich das in meinem Kopf durch. Zum Beispiel, als Paulus begann, das Evangelium zu predigen, was war der Anstoß? Was hat die Menschen und die Juden so zum Rasen gebracht, dass, oder nehmen wir bei unserem herrlichen Herrn Jesus Christus, was hat sie dazu veranlasst, Jesus zu kreuzigen? Was hat sie dazu veranlasst, Paulus zu steinigen und ihn auszupeitschen? Was? Hat es sie dazu veranlasst, dass sie gekommen sind, dass Jesus gekommen ist und gesagt hat, ich bin gekommen, um euch die Kraft zu geben, das Gesetz zu halten? Glaubt ihr, die würden ihn dafür kreuzigen? War das der Grund, warum sie ihn gehasst haben? Ich bin gekommen, euch endlich zu befähigen, das Gesetz zu halten. Dafür haben sie ihn doch nicht getötet, oder? Warum haben sie Paulus verfolgt? Wenn Christus das gepredigt hat und gesagt hat, ihr sollt das Gesetz genauso halten, wie ich es gehalten habe. Woher kommt der Anstoß? Woher kommt das Ärgernis? Woher kommt die Verfolgung? Woher kommt der Hass? Wenn Paulus das gepredigt hat, warum haben sie ihn dann verfolgt? Geht mit dem Galaterbrief wieder zurück, ein bisschen hin und her. Schlagt mal mit mir auf, Galater Kapitel 5, Vers 11. Ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predigte, warum werde ich noch verfolgt? Dann ist ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Paulus sagt, wenn ich das Gesetz predige, in dem Fall, es ging um die Beschneidung. Warum hassen die Juden mich noch? Wenn Leute heute behaupten, Paulus hatte eine andere Perspektive vom Gesetz, er hat nicht gelehrt, dass man es nicht halten soll. Wenn Paulus gesagt hat, ja, gerettet werden wir aus Glauben, aber unser moralischer Kompass bleibt das Gesetz, wenn er das gepredigt hat und sich dann beschneiden lassen muss und so weiter. Warum haben sie dann alle Anstoß genommen? Schaut mal, wenn ich heute predigen würde und sagen würde, wir sind gerettet aus Glauben, aber wir müssen das Gesetz halten. Glaubt die Leute, man würde mich nicht verrufen. Man würde mich nicht angreifen. Man würde von mir nicht warnen. Jawohl. Und manchmal habe ich gedacht, würde ich doch meinen Mund halten. Dann gäbe es keinen Anstoß. Aber dann wäre ich Christi Knecht nicht. Wenn wir ein Evangelium predigen, in dem das Gesetz immer noch die Rolle spielt, die bei den Juden spielte. Wenn wir ein Evangelium predigen, bei dem das Gesetz noch die Funktion hatte, vor Christus, dann haben wir kein Evangelium. Und glaubt mir, wenn wir so ein Evangelium predigen, dann kommen alle zusammen. Dann gibt es keinen Anstoß, dann gibt es kein Ärgernis. Man regt sich nicht über den auf, der sagt, hey, weißt du, in dem Gesetz steht, du sollst nicht lügen. Ja, stimmt. Da gibt es kein Ärgernis darüber. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen. Da gibt es kein Ärgernis. Egal sogar, da musst du nicht mal christliche Religion heißen. Das ist nicht der Anstoß. Der Anstoß ist das, dass Christus kommt, Paulus kommt und sagt, wir werden nicht durch dieses Gesetz gerechtfertigt. Das heißt, nicht nur gerettet, auch unser Lebenswandel ist nicht durchs Gesetz bestimmt, sondern durch die Gnade, durch den Geist Gottes. Was? Dann gibt es ein Ärgernis, wie kein Gesetz. Natürlich, dann ist Ärger programmiert. Antinomist, gegen das Gesetz, gesetzlos. Da ist das Ärgernis da. Verführer. Paulus muss dafür kämpfen, weil wisst ihr warum? Weil er, wie kein anderer, weiß, was da passiert. Er war ein schriftgelehrter Pharisäer. Er hat die Gemeinde verfolgt. Er weiß, wie sie denken. Er kennt ihre Strategie. Warum ist er so erbost? Warum kämpft er so? Er weiß, was da passiert. Es ist seine Herkunft. Er kennt die, seine Pappenheimer. Er weiß, mit was für Argumentation. Konnten sie sie nicht durch Verfolgung kleinkriegen oder ausrotten? Durch Verlästerung nicht hingekriegt. Kommt eine neue Strategie durch Verführung. Können sie das Evangelium nicht widerlegen, müssen sie es verdrehen, verkehren. Und das ist, was passiert. Sie haben verfolgt, sie haben in die Gefängnisse gebracht, sie haben sie getötet. Nichts hat davon abgebracht, diesen neuen Weg zu vernichten. Also eine andere Strategie, das Evangelium umkehren. Und das weiß er und er sieht es. Und er sieht das, was die Galater nicht sehen. Die Galater sehen Frömmigkeit, die sehen Gottesfurcht, die sehen Ernsthaftigkeit, die sehen Konsequenz, die sehen ihr Erbe im Judentum, all diese Dinge. Und sie denken, das muss doch gut sein. Und Paulus sieht, bei ihm klingeln alle Alarmglocken, weil er weiß, da beginnen sie am Ziel vorbeizugleiten, sie beginnen zu schieben, zu drehen und sie werden vorbeigleiten, wenn sie das aufgeben, was von Anfang an als Grundlage gelegt worden ist. Steht wirklich viel auf dem Spiel. Nochmal zurückzukommen. Nehmen wir den Apostel Paulus. Er kommt, predigt, verkündigt. Und dann heißt, er predigt allein aus Gnade, nicht aus Werken, nicht aus Gesetzwerken. Das war so ein Anstoß für die Juden, oder? Das muss ich nicht euch beweisen, oder? Jetzt. Was war der Anstoß? Die Kraft liegt im Glauben und in der Gnade Gottes, in dem Erlösungswerk Jesu, das genügt. Das war so ein Anstoß. Jetzt kommen wir dahin, dass viele diese Wahrheit angenommen und sie lieben und sie sagen, okay, alles klar, akzeptiert. Jetzt nimmt man das an und akzeptiert, jetzt geht man weiter und sagt, aber weißt du was, aber leben musst du genauso aus Gnade und aus Glauben und nicht aus Gesetzwerk. Und die Empörung ist genauso groß wie da. Am Anfang war die Empörung, wie? Ich kann nichts dazu beitragen, um gerettet zu werden. Nein, das kann nicht wahr sein. Ich muss doch etwas tun. Nein, allein aus Glauben an den Erlöser. Die Empörung war groß. Jetzt, ich sage es nach der Reformation, nachdem das so die Basics und alle sich gern sagen, ja, reformiert, allein aus Gnade, man singt, die Gnade Gottes wunderbar, egal in welcher Gemeinde, das liegt schlechthin, oder? Die Gnade wird besungen in allen Variationen, in allen Tonlagen, in allen Melodien. Die Gnade wird gesungen und bejaht. Aber wenn man dann hingeht und dann sagt, was die Gnade bedeutet, dann ist die Empörung wieder groß. Dann ist Gnade nicht mehr Gnade. Darum ist so ein ernster Brief und darum gleich am Anfang, Paulus hat seine Theologie nicht entwickelt. Sie wurde ihm gegeben. Jesus hat ihm den Auftrag gegeben, das als Grundlage zu legen. Und er sagt, jeder sehe zu, wie er darauf baut. Wir haben keine andere Grundlage als diese. Und wenn wir auf etwas anderes bauen, dann bauen wir auf Holz und Heu und Stroh. Und das verbrennt. Dass jede Prüfung, jedes Feuer, das uns im Alltag erreicht, jede Versuchung, jeder Angriff des Teufels, jedes Prüfungsfeuer, und Paulus redet nicht vom Endgericht, wird offenbaren, dass dieser Glaube nichts taugt. Wenn das nicht dieses Fundament hat, werden wir zusammenfallen. Wir werden nicht standhalten können, weil wir nur überwinden durch das Blut des Lammes. Auf keinem anderen Weg überwinden wir diese Welt, samt in allen Mechanismen, die in dir funktionieren. So, das ist das Anliegen im Wesentlichen. Ich möchte mit euch jetzt einen Schritt weitergehen und euch zeigen, welche Rolle oder in welchem Kontext der Galaterbrief im Kontext der Bibel ist. Und ich habe eine Folie, die ich gerne in jedem Unterricht mache, auch in Stuttgart, oder wenn ich in einen Brief einsteige, dann zeige ich sie gerne, und von daher kann es sein, dass einige sie schon kennen und einige nicht. Und von daher will ich es aber trotzdem jetzt nochmal das zeigen. Das erste oder den nächsten Schritt, den ich mit euch gehe, die Spirale tiefer ziehen, ich möchte einfach das einordnen. Und ich zeige es euch und dann versteht ihr, warum ich das zeigen möchte. Ich, auf meinem Computer sah es das ein bisschen klarer aus. Aber durch die Umwandlung von meinem Programm auf dieses Programm hat sich das ein bisschen verändert. Ich erkläre es euch kurz. Das ist ungefähr meine Einteilung von der ganzen Bibel. Wir haben zuerst 39 Bücher des Alten Testaments. Was ist die Botschaft, was ist das Anliegen, was ist die Stoßrichtung von diesen 39 Büchern? Mose, Propheten und Psalmen. Hier geht es darum, dass wir ich glaube, ich habe das sogar hingeschrieben, ja, dass das Evangelium von Jesus Christus und die Erlösung der Gemeinde verheißen und vorbereitet wird. Das ist die Funktion des Alten Testaments. Dann kommt nämlich, als die Zeit erfüllt war, das Galaterbrief sandte Gott seinen Sohn. Das heißt, bis dahin ist als Vorbereitung auf dieses eine grundsätzliche und wichtige Ereignis. Somit spielt das Gesetz auch, ist verankert da im Alten Testament, oder? Da ist es verortet. Und damit müssen wir verstehen, welche Funktion hat das Gesetz? Paulus wird sagen, ein Zuchtmeister auf Christus. Und das heißt, es verheißt und es bereitet das Kommen Jesu und somit seines Erlösungswerk vor. Das ist das Alte Testament. Ich habe als Symbol für mich einen Lautsprecher da gemacht. Ich habe kein Megafon da gefunden. Das ist dieses Proklamation, die Propheten. Das letzte Prophet, der Johannes, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen, es bereitet das Kommen des Reiches Gottes vor. Das ist das Alte Testament. Ich weiß nicht, ob ihr das nachlesen könnt, aber darum erkläre ich es ja. Das ist ja nicht so unbedingt meins, gell? So, ich fordere euch immer im Geiste auf, da diese Dinge euch vorzustellen. Jetzt gehen wir aber einen Schritt weiter. Nachdem also Gott das vorbereitet hatte, kommen wir zu den ersten vier Büchern des Neuen Testaments. Und was ist die Botschaft der ersten vier Bücher? Wir wissen, das sind die vier Evangelien. Eins haben wir durchgearbeitet. Um was geht es in diesen vier Evangelien? Es macht schon das Kreuz deutlich. Da geht es darum, dass Jesus Christus, das, was verheißen war, jetzt erfüllt. Er erkauft die Gemeinde. Er erkauft durch sein Blut und erlöst sein Volk, letztendlich dich und mich. So, das wird uns in vier Evangelien aus vier verschiedenen Perspektiven, wird uns diese Erlösung, die vom Alten Testament verheißen worden war, einen Sohn wird uns geboren, einen Sohn gegeben, ein Kind geboren, das jetzt hat sich erfüllt, und darum beginnen die Evangelisten und sagen, schaut mal, das, was die Propheten gesagt haben, jetzt geht's los. Das sind die vier Evangelien. Jesus erlöst seine Gemeinde, er erlöst uns, er erkauft uns durch sein Blut. Jetzt als nächstes in der Chronologie haben wir die Apostelgeschichte. Und welche Funktion hat die Apostelgeschichte? Jetzt wird durch sein Erlösungswerk, er hat die Grundlage gelegt, und die Apostel gehen hin, verkündigen, oder die legen diese Grundlage, sie predigen diese Grundlage für die Gemeinde. Auf dieser Grundlage wird die Gemeinde gebaut. So wird die Gemeinde Jesu eingeweiht und gebaut. Stück für Stück breitet sich dieses Evangelium aus, und die Gemeinde wird immer größer, immer größer, immer größer. Das ist die Botschaft der Apostelgeschichte. Auf der Grundlage der Erlösung des Werkes Jesu Christi wird die Gemeinde gebaut und somit auch dazu den Galatiern, Landschaften der Galatien gebracht, also den Galatern gebracht. Und dann kommen, das sind ein Buch, Apostelgeschichte, dann kommen 21 Briefe, angefangen von dem Apostel Paulus, Petrus, Johannes, Jakobus, 21 Briefe, schaut mal, von vier Evangelien, eine Apostelgeschichte, 21 Briefe. Welche Funktion haben diese Briefe? Wozu haben wir sie in dieser Fülle, in dieser Größe? Das Anliegen ist folgendes. Es geht darum, dass die Gemeinde ausgerüstet und ausgerichtet wird. Auf dieser Grundlage, die Gemeinde muss wissen, wer sie ist. Die Gemeinde muss verstehen, was ihre Berufung ist. Die Gemeinde muss verstehen, was ihre Grundlage ist, was ihr Wesen ist. Die Gemeinde muss ihre Identität und ihre Berufung kennen. 21 Briefe gibt Jesus Christus durch seinen Geist und durch die Mittel der Aposteln, gibt er die Gemeinde, dass die Gemeinde da wirklich klar ausgerichtet ist. Ein Brief nach dem anderen richtet und immer wieder. Sie sind an die Gemeinden, oder, gerichtet? An die Gemeinde in Galatien, an die Gemeinde in Rom. An wen sind die Briefe gerichtet? An die Ungläubigen in Galatien? An die Ungläubigen in der Welt? An die Ungläubigen in Korinth? Die Briefe sind alle an wen gerichtet? An die Gemeinden, an die Gläubigen. Sie sollen ihren Glauben fest werden. Und darum schreibt ein Autor nach dem anderen einen Brief. 21 Briefe. Und wir merken, Galaterbrief ist wo? Da. Das ist die Funktion. Die Gemeinde soll in diesen Dingen fest werden. Ausgerichtet und ausgerüstet. Und letztendlich dann nur noch ein Buch. Und bleibt übrig, das ist die Offenbarung. Und da geht es darum, dass die Gemeinde verherrlicht wird. So, es geht um die Verherrlichung und die Vollendung der Gemeinde. Das ist die Offenbarung. Uns wird gezeigt, wie sie dann letztendlich ohne Runzel, ohne Fehler, ohne Tadel als eine herrlich geschmückte Braut vor Christus erscheint und die Vollendung ist. So, der Bogen wird gespannt vom Alten Testament, von der Verheißung bis in die Offenbarung zu der Erfüllung. Vollendung. Und dazwischen geschieht die Erlösung und dann die Grundlage wird gelegt und dann wird sie verkündigt und die Gemeinde wird ausgerichtet, damit sie bis zu der Vollendung, bis zum Schluss ausharrt, durchhält, dranbleibt, sich nicht abbringt davon. Im Wesentlichen ist das der Kanon meiner Bibel. Ich habe es nochmal anders zusammengefasst, und zwar folgendes: Für diejenigen, die das vielleicht nicht kennen, denkt ein bisschen mit, die anderen als Erinnerung. Im Alten Testament, in den 39 Büchern, ist die Botschaft folgendes: Jesus kommt. Das ist die Botschaft, permanent. Jeder Prophet, der aufgestanden hat, diese Botschaft: der Messias, der Christus, wird kommen und das vollenden. Ja? So, Gott wird kommen, heißt es. Freue dich, Tochter Zion, dein König kommt, er wird kommen. So, das ist die Botschaft des Alten Testaments. Jesus kommt. Als natürlich, wenn wir in den Evangelien sind, dann ist natürlich Jesus gekommen, oder? Und die Botschaft ist: Immanuel, Gott mit uns. Das, was die Evangelien zeigen: Jesus ist mit uns. Eine herrliche Botschaft. Für mich die Weihnachtsbotschaft schlechthin. Nicht Jesus gegen uns. Nicht Jesus hinter uns oder auf uns. Jesus ist mit uns. Das ist tiefe, herrliche Wahrheit. Er ist für mich. Warum? Er stirbt, erlöst, er kommt für dich. Er ist mit mir, nicht gegen mich, mit mir. Das ist die Botschaft der vier Evangelien. Jesus bei uns, Immanuel. Dann gehen wir weiter. Bevor ich es zeige, habt ihr schon eine Idee, was die Apostelgeschichte ist? Wenn im Alten Testament heißt, Jesus kommt, in den Evangelien, Jesus ist bei uns, was könnte die Apostelgeschichte sein? Was ist da passiert? Ja? Jesus ist bei uns, ist mit uns, das ist ein Evangelium. In uns. Der Geist Gottes kommt und nimmt Wohnung in seiner Gemeinde, in seinem Leib. Apostelgeschichte zeigt uns Jesus Christus in uns, das Kommen des Geistes. Der Geist wird kommen, ich werde ihn senden. Und er wird in euch bleiben, er wird nicht gehen. Er wird in alle Wahrheit euch leiten. Er wird mich verherrlichen. Der Geist Gottes kommt in uns. Ich komme wieder zu euch. Und er wird in uns sein. Auch eine herrliche Wahrheit, oder? Herrliche Wahrheit. Apostelgeschichte zeigt uns, als das losging, das ist sehr wichtig für die Gemeinde. Jesus Christus in uns. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Was ist in den Briefen? Wenn Apostelgeschichte oder Evangelien bedeutet Jesus mit uns, Apostelgeschichte Jesus in uns, was ist die Botschaft der Briefe? Durchaus ist gar nicht schlecht. Gefällt mir auch. Muss ich mir auch merken. Für uns auch gut. Ja. Das ist die Botschaft fast in jedem Brief, vor allem bei Paulus. Nicht Jesus in uns, sondern wir in Christus. In Christus. Das hat was mit unserer Identität zu tun. Wir in Christus. Das sind zwei Dinge, die wir verstehen müssen. Das eine ist, Christus ist in uns. Liebe Geschwister, das ist die Quelle der Kraft. Das ist die Quelle des Zeugnisses. Jesus kommt und befähigt durch den Geist in den Aposteln sie zu einem gewaltigen Zeugnis. Die fürchten sich nicht, sie bekennen, die haben Vollmacht, die haben Kraft. Jesus ist in ihnen, der Geist ist in ihnen. Aber es gibt noch eine andere Wahrheit und das die gleiche Wahrheit, nur aus zwei verschiedenen Perspektiven. Jesus ist nicht nur in uns, sondern wir sind auch in Christus. Bleibt in mir und ich in euch, so bringt ihr viel Frucht. Beides braucht nicht nur Jesus in uns, wir müssen auch in ihm bleiben. Wir in Christus, das hat was mit unserer Stellung zu tun. Wir sind versetzt worden in Christus hinein und somit haben wir alles, was Christus hat. Wir sind alles, was Christus ist. Und mit uns geschieht alles, was mit Christus geschieht. Das ist, was wir nächsten Sonntag in der Taufe bezeugen werden, oder die Täuflinge. Die sind in Christus, mit ihm gestorben und mit ihm auferweckt, um für ihn nun zu leben. Wir in Christus. 21 Briefe haben diese Stoßrichtung. Nicht, dass in den Briefen auch nicht über die anderen Aspekte geredet wird. Versteht mich da nicht falsch, das sind keine knallharten Linien, aber vom Schwerpunkt geht es darum, dass wir begreifen, die Briefe sagen uns, versteht ihr, was bedeutet, dass du in Christus bist? Wenn du in Christus bist, dann bist du, zack, 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 zack. Das musst du, und die Gemeinde muss das wissen. Was bedeutet, ich muss verstehen, was das heißt, ich bin in Christus. Dass wir da hineinversetzt worden sind, hineingetauft worden sind, in Christus hinein. Das sind die Briefe, das ist ein Galaterbrief. Das ist die Einordnung. Hier geht es um unsere Identität in Christus. Was haben wir in Christus? Und das hat was mit unserer Rechtfertigung zu tun, mit unserer Stellung zu tun. Zum Schluss, wenn wir in Christus, oder ich fange von hinten an. Altes Testament, Jesus kommt. Evangelien, Jesus bei uns. Apostelgeschichte, Jesus in uns. Die Briefe, wir in Jesus. Was ist dann die Offenbarung? Wir bei Jesus. Das ist die Offenbarung, das ist die logische Konsequenz. Das ist das Letzte, wir sind bei Jesus. Das ist das Ziel, das ist die Vollendung, darauf läuft es hinaus. Dieses Ziel wird die Gemeinde erreichen, er hat es versprochen, wir bei ihm. So, wir beginnen beim Alten Testament, von dieser herrlichen Verheißung, wir bei ihm. Deswegen betet Jesus in dem hohepriesterlichen Gebet, sagt, Vater, ich will, dass die mir gehören, die du mir gegeben hast, dass sie bei mir sind, wo ich bin, ehe die Herrlichkeit, die Welt war und so weiter. Das ist das große Ziel, wir bei Jesus. So, das ist der Kontext, das ist der Aufbau, so gliedere ich die ganze Bibel. Man kann das nämlich noch aufsplitten, auch das Alte Testament nochmal in dieser Dreiteilung. Das ist aber jetzt nicht für uns relevant, sondern mir geht es darum, dass wir verstehen, wenn wir jetzt einen Galaterbrief studieren, dass wir begreifen, warum ist es uns gegeben? Was ist die Stoßrichtung? Was müssen wir lernen? Die Gemeinde wird dadurch ausgerichtet und gefestigt in diese grundlegende Wahrheit, was wir in Christus Jesus haben. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen das uns von niemandem abbringen lassen. Wir dürfen das von niemandem uns wegnehmen lassen. Wir behalten dieses Ziel und schauen auf Christus hin. Den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das ist das Anliegen. Ich mache Schluss hier an dieser Stelle und steige nächstes Mal immer das dritte Mal nochmal in die Einleitung und dann gehen wir aber schon in die ersten 5 Verse. Ich mache das, was ich jetzt mit dem Galaterbrief im Kontext der Bibel zeige ich euch im der Galaterbrief in sich selbst. Wie ist er aufgebaut? Was sind die Themen? Wie sind sie aufgebaut? Was ist der rote Faden? Wie wird der Gedankengang dort entfaltet? Und wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir in die ersten 5 Verse im Galaterbrief und ich zeige euch, dass die ersten 5 Verse Galaterbrief in klein schon ist. Das ist so die kompakte Botschaft des Galaterbriefs schon in den ersten 5 Versen. Und dadurch, dass wir aber das alles noch betrachten werden, werde ich das nur kurz durchgehen und dann arbeiten wir uns Stück für Stück durch diesen Brief durch. In der Hoffnung und mit diesem Ziel, dass wir wirklich fest werden in der Rechtfertigung, in unserer Rechtfertigung in Jesus Christus. Und dass wir mündig sind, zu begreifen und zu unterscheiden, wenn dann jemand kommt und uns etwas anderes lehrt, als das, was von Anfang an gelehrt worden ist. Ich möchte beten. Und dich darum bitten, mein und unser Herr Jesus Christus, dass du uns durch dein Wort heiligst. Dein Wort ist die Wahrheit und die Wahrheit wird uns frei machen. Und ich bitte dich, Herr, dass wenn wir das durcharbeiten, durchgehen, durchstudieren, verinnerlichen, Herr, dass du durch deinen Geist jedem Zeugnis gibst von dieser Wahrheit und diese Gewissheit der Freiheit in Christus, dass wir kein Joch uns auflegen lassen, sondern dass wir in dir frei sind, dass diese Freiheit zu erleben und jeder diese Freiheit wirklich erfahren und daran erinnert und letztendlich in Freude annehmen kann oder bejahen kann oder gefestigt werden kann. Du kennst jedes Herz, jedes Einzelnen. Magst du es, Jesus, aus deiner Gnade, deiner wirklich souveränen Gnade schenken. Amen. Guten Abend, euch Lieben. Kommt gut nach Hause. Bis nächsten Mittwoch bzw. Sonntag.